Willkommen zur 546. Ausgabe des Sneakpods. Bevor es hier alles endet, besprechen wir für euch den Film How It Ends. Mit mir hier live aus Seattle, das ist Claudia Nördinger. Claudia?
Okay, ich habe dich gerade nicht mehr gehört.
Oh no!
Jetzt höre ich dich wieder. Ja, aber jetzt höre ich dich. Hallo. Guten Tag.
Hallo.
Ja. Einer von mindestens zwei Männern in Chicago ist Stefan Giesbert.
Hallo.
Ja, das fängt ja schon gut an.
Hervorragend an.
Aber How It Ends, worum ging's, Stefan? Ist das so schwierig?
Nein, das ist eigentlich sehr einfach.
Okay.
Wir begegnen ein Paar, Will und Samantha. Wohnen in Seattle, erwarten ihr erstes Kind. Sie sind ein Paar und Sams Eltern sind nicht so begeistert über Will und deswegen fliegt er jetzt nach Chicago, um dort ihren Vater zu fragen, ob er die Tochter heiraten darf. Mit dem Kind und so, das erzählen sie noch alles gar nicht, weil das ist viel zu viel. Dann kommt er da an und es findet ein Abendessen statt, was irgendwie nicht so gut endet. Sie streiten sich nicht richtig, aber irgendwie kommen die beiden Männer nicht miteinander aus. Der eine, der dem anderen zeigen muss, dass er doch gut genug ist für seine Tochter, und der andere, der ihm zeigen muss, dass er doch nur ein alter, verbohrter Sack ist, und sie schaffen es halt irgendwie nicht und keiner steckt zurück und beide müssen zeigen, dass sie doch irgendwie Alpha-Tierchen sind. Naja, jedenfalls fährt er dann, also der Schwiegersohn in Spee zurück in die, in eine Wohnung, wo er übernachtet und wo er zurück zum, dann, also an den Flughafen so, weil er am nächsten Tag wieder dann zurückfliegen will zu seiner Frau, und am nächsten Morgen weckt sie ihn per Telefon, und während des Telefonats bricht die Leitung ab. Also sie sagt noch, oh, ich höre da irgendwas Komisches und da stimmt irgendwas nicht. Und dann hat sie so ein statisches Rauschen, sie telefoniert per FaceTime und dann weiß sie, die Bildstörung, und dann blub, weg ist sie und sie geht auch nicht mehr dran, ist nicht mehr erreichbar, gar nichts. Mhm. Am Flughafen werden nach und nach alle Flüge gestrichen, das heißt, er kommt auch nicht mehr mit dem Flugzeug weg, und auf den Nachrichten sieht man auch so, wir haben keine Verbindung mehr an die Westküste, unser Studio in Los Angeles ist dicht, Störung, weg, keine Nachrichten mehr, Stromausfall auch in Chicago, irgendwas ist an der Westküste passiert und es hat sogar Auswirkungen auf Chicago, was ja irgendwie 2000 Kilometer entfernt ist. Er fährt dann zu den Schwiegereltern in Spee und macht sich nach einer kurzen Diskussion dann mit seinem Schwiegervater in Spee auf den Weg mit dem Auto nach Seattle, um herauszufinden, was mit Tochter/Freundin passiert ist. Und wir erleben dann eben diesen Roadtrip von den beiden Männern, die eigentlich nicht miteinander können, aber gemeinsam ein Ziel haben, nämlich herausfinden, was mit ihr passiert ist, und sie kriegen auch nicht richtig. Also sie haben keinen Empfang, sie müssen dann halt, es passieren so diese üblichen Hindernisse, also weiß ich nicht, die Straße nach Westen ist einmal vom Militär gesperrt, dann quatscht er sich da irgendwie durch, der Vater, und später ist es dann aber auch so, dass der Sohn, oder nicht Sohn, der Schwiegersohn, zeigen kann, dass er es auch eben schafft, und die beiden müssen sich halt dahin durchkämpfen, und ja, es wird immer dramatischer, dass es irgendwann auch nicht mehr richtig darum geht, überhaupt nach Seattle zu kommen, sondern überhaupt noch weiterzukommen und überhaupt noch lebendig zu bleiben. Es wird dann noch ziemlich dramatisch hinten raus. Ja.
Okay.
Es hat schon so eine gewisse Dramatik, aber also für mich sah dieser Film die ganze Zeit irgendwie billig produziert aus. Der Sohn, ach, ich sage immer Sohn, also der Freund von ihr wird von Forrest Whitaker gespielt. Das ist, also deswegen habe ich es dann auch geguckt, dass irgendwie einer von den Lieblingsnebendarstellern von Bob. Da dachte ich mir, ach Mensch, kannst du ja eigentlich mal angucken. Was rede ich denn? Der Vater. Vater von Forrest Whitaker. Das, sonst würde es alles gar nicht passen. Und sonst kenne ich keine. Theo James, kennst du den?
Theo James ist der aus, wie hieß denn dieser Hunger Games Abklatsch? Keine Ahnung. Ist so ein junger Schönling, ja? Der hat auch bei Downton Abbey mal so eine kleine Rolle gespielt und so.
Okay, ja. Ja. Genau. Und sie treffen unterwegs noch auf alle möglichen Leute, aber generell empfinde ich es oder empfand ich es ganz oft als so, mir ist klar, wo der Druck herkommt, aber es war dann doch immer zu leicht. Also so, sie haben ganz viele Situationen in den Weg geworfen, wo ihnen was passiert. Also das Auto geht kaputt, dann finden sie jemanden, der es repariert. Dann kommt ein Polizist, der nicht so ein richtiger Polizist. Oh, dann schaffen sie das. Dann passiert diese Sache, was ich vorhin erzählt habe mit dem Militär, das die Straße sperrt. Ja, 20 Sekunden Dialog später. Oh, haben sie das auch geklärt. Wunderbar. Und sie gehen weiter. Und das, ich fand das irgendwie dann nicht so optimal gelöst, dass es das ist irgendwie sehr unglaubwürdig. Einfach schöne, viele Versatzstücke aneinander gebaut. Also sie haben sich sicherlich tolle, nette Sachen ausgedacht, was passieren kann, wenn du so eine Reise antrittst und durchs halbe Land fahren musst, wenn es gerade irgendwie in diese Anarchie überkippt. Also kein Strom mehr, jeder kämpft für sich. Und da haben sie echt schöne Versatzstücke genommen, die auch gut aneinandergereiht, aber es gibt halt kein Gefühl, so eine Geschichte, die so weitergeht. Kannst du dir das vorstellen?
Irgendwie ja, ich kann es mir vorstellen.
Fünf Leute sitzen zusammen, jeder denkt sich irgendwas Cooles aus, so, oh ja, ich hätte noch das und oh, ich habe noch hier die Sache mit dem Militär. Ja, stimmt, der war ja auch mal Militär, da kann er ja auch richtig mit den Leuten reden. Boah, das passt voll gut, ja, nehmen wir das. Ach, jetzt können wir noch das nehmen und ach, dann können wir dem noch die Waffe geben und dann können wir hier noch, ach ja, und so. Aber es wird halt kein so eine Geschichte draus.
Okay, also sie haben ein Drehbuchproblem und es sieht billig aus.
Genau, es sieht alles so ein bisschen, also ganz viel Color Grading, dadurch sieht es halt irgendwie schon dramatisch aus. Aber ja, es ist jetzt wieder mal so ein gefühlt nächster Schritt gemacht war, also ich hatte schon mal eine ganze Zeit lang Probleme, gerade mit so Staub, Nebel, Feuereffekten.
Ja, ich weiß.
Dass es im Kino immer, also dass man da zu sehr durchgucken konnte, an Stellen, wo ich das Gefühl hatte, da darf man nicht durchgucken können, weil einfach zu viele Partikel zwischen mir und dem Objekt sind und dann kann ich es nicht mehr sehen können. Und das war dann im Kino eine Zeit lang gelöst, aber jetzt kommt es wieder ganz krass im Fernsehen bei so Serien und bei allem Möglichen, dass man es so richtig sieht. Also auch bei anderen Serien, wenn irgendwie ein Hubschrauber in ein Hochhaus oder in einen Berg kracht und der dann brennt und du aber im Hintergrund den Berg noch so komplett siehst, inklusive der Eisfläche unter dem Helikopter und so. So, nee, geht nicht. Das ist halt, da war Feuer, das ist nicht mehr Eisfläche, da muss irgendwas anderes sein. Und auch die Nebelschwaden zu durchlässig sind. Und das war hier halt auch so. Und auch dieses Bedrohliche, was dann auch immer mal wieder durch Wetterphänomene dargestellt wird, war halt auch immer so ein bisschen unglaubwürdig. Was ganz cool war, waren Gewitter, Gewitterwolken und sowas. Das sah echt gut aus. Das haben sie richtig gut hingekriegt. Auch der Regen und so. Aber gut, den kannst du natürlich auch einfach mit einem Gartenschlauch, also bisschen besser.
Gut, aber das heißt ja eigentlich alles schon, dass du aus der Geschichte auch so ein bisschen raus warst. Weil wenn du dich so damit beschäftigst, wie die Partikel von irgendwas aussehen oder so, dann bist du narrativ eigentlich schon so ein bisschen, okay, nimmt der Film dich nicht richtig mit.
Man hat mich vielleicht ein bisschen verloren. Um es ganz vorsichtig zu formulieren.
Also das finde ich, ist ja immer schon kein gutes Zeichen, wenn man sich so obsessiv mit Bildanteilen beschäftigt und so. Ja.
Ja.
Okay.
Ja, nee, also hat mich dann auch später nicht, nicht mehr eingefangen, als es dann zum Ende hingeht und da auch da noch mal dramatisch wird. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung hier auf die Sendung noch mal kurz so quer die englischen Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen. Und da, finde ich, passiert auch genau das, was mir bei dem Film schon passiert ist. Sie schreiben nämlich immer ein oder zwei Zeilen, was da passiert. Und das ist eben genau so ein so ein Teil von der Geschichte, wo jemand dachte, ey, der Teil ist cool. Und dann kommt der nächste Teil von der Geschichte. Ey, der Teil ist cool. Ey, der Teil ist cool.
Okay.
Und das ist, du siehst auch so eine Zeile, zwei, zwei, drei, zwei, 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 drei, fertig. So, ja, okay. Na, ja, kein Rückbezug, kein, ja, natürlich ein bisschen Charakterentwicklung haben wir. Also wer aus der Geschichte keine Charakterentwicklung macht, die einfach, ich möchte nicht sagen, eventuell vielleicht ein bisschen vorhersehbar ist.
Ja, ja, okay, das ist halt so, ja, halt Menschen in extremen Situationen und ja, was für ein Potenzial haben die dann und so, aber.
Ja, genau.
Ja.
Aber es ist halt sonst leider nichts. Nee, insgesamt eher unterdurchschnittlich. Ich war ein bisschen traurig, dass ich ihn. Ich habe ihn auch ehrlich gesagt nur geschaut, weil wir gestern im Vorgespräch zur Sendung oder im Vorchat gesagt hatten oder du gesagt hast, dass du noch nicht Film gesehen hast. Da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwas gucken und habe dann einfach meinen Netflix angeschaltet und How It Ends, so, okay, anderthalb Stunden oder.
Und weil, irgendwas. Weil The Kissing Booth dich nicht so eingeladen hat, dachtest du.
Das kam bei mir nicht. Was für ein Ding?
Ja, offensichtlich werden wir geschlechtsspezifisch beworben. Ja.
Warte, ich mache jetzt ganz kurz hier Netflix an. Netflix.com. See what. Ach, jetzt muss ich mich erst anmelden. Das ist alles ein bisschen. Ja, 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 ja. Ist das umständlich? Gut, wer schaut gerade, Stefan? Ich kriege Tau angezeigt ganz oben.
Hm.
Wow. Aber Kissing, ja. Irgendwas kriege ich gar nicht.
Kissing Booth.
Nee. Der Wald, fucking Berlin. Wir schauen doch anders als. Nee, gut, aber ja.
Na gut.
Also insgesamt möchte ich beliebige 4,5 Punkte geben. Na, 5.
Okay, sehr großzügig von dir.
Aber eigentlich ist es mir zu egal, der Film. How It Ends.
Egale 5 Punkte.
Ganz genau. Nicht egal hingegen ist mir.
Ist die Droge dabei?
Die nächste Kategorie.
Sicher. Ja. Okay, dann schieß mal los. Was gibt's?
Ich habe kurz vor der Aufnahme noch umziehen müssen, das erzähle ich gleich noch. Bin jetzt nur in die Küche gesprintet, habe mir dort das einzig kalte Bier gegriffen und es ist ein Erdinger alkoholfrei.
Fein.
Ja, das heißt, ich trinke sogar alkoholfrei. Aber ich muss sagen, ich habe am Freitag ein bisschen und irgendwie habe ich noch nicht wieder Lust. Und da muss man ja auch nicht. Was ist bei dir heute?
Wasser, Wasser, Wasser.
Wasser, Wasser, Wasser. Ja. Eben beim Rausholen des Biers aus dem Kühlschrank ist mir eingefallen so, ach Mensch, also alkoholfreies Bier, das trinkst du ja auch immer, wenn du Sport gemacht hast und so weiter. Und ich habe jetzt neulich gelesen, da habe ich noch gar nicht in der Sendung drüber gesprochen, dass unser Hörer Bullion, neulich mal wieder einen Halbmarathon gefinisht hat und zwar unter 2 Stunden, was ich echt cool finde. Ja, der gibt nämlich hier richtig Gas und der ist jetzt hier fleißig am Laufen. Ich bin total neidisch, wie oft er läuft und das auch immer fleißig postet. Ja.
Tja, ich staune da auch nur.
Genau.
Sehr gut, wir unterstützen das.
Ja,
also vielleicht. Ich vor allen Dingen, solange ich selbst nicht laufen muss.
Naja, aber du kannst ja vielleicht nachher noch mal ins Bad laufen oder so.
Ja, das mache ich.
Also nicht so schnell, aber so.
Nein.
Ja, genau. Ja, vielleicht hört er uns ja, oder vielleicht hört noch jemand uns beim Laufen, da würden wir uns freuen. Auf Twitter einfach Whistle-Foto machen, wie ihr gerade lauft, eure Füße oder sonst irgendwas. Und dann at sneakpod auf Twitter oder auf Facebook. Wir freuen uns, wenn wir da Nachrichten kriegen.
Ja.
Ich finde es echt total cool immer.
Fotos von Füßen, immer gut.
Ich finde, das ist das, was man beim Laufen fotografieren kann, weil wenn man so nach unten fotografiert, dann sieht man die Füße, aber wenn man sich selber ins Gesicht fotografiert und einen knallroten Kopf hat, wenn man wieder zu schnell gelaufen ist, das finde ich immer dann nicht so schön.
Ja.
Ja, okay.
Das war jetzt auch eine filmische Referenz auf Lost in Translation. Als Bill Murray mit Scarlett Johansson darüber spricht, was sie wohl mit ihrem Leben anfangen will und sie sagt, sie weiß nicht so genau, dass sie eine Zeit lang dachte, sie will Fotografin werden, aber dass sie nur dämliche Fotos von ihren Füßen gemacht hat oder sowas.
Ach so, ja, okay.
Ja. Yeah. Jo, was haben wir noch heutzutage?
Dämliche Fotos. Du hast eine Dokumentation geschaut über...
Ah, das passt ja schon wieder fast.
Cuba and the Cameraman.
Cameraman, wow.
Ich weiß nicht, ob es da überhaupt einen Zusammenhang gibt, aber...
Nicht richtig, nein, aber... Aber fast, hätte fast gepasst. Ja, ich habe eine Netflix-Original-Doku gesehen von dem Amerikaner John Alpert. Und wie schon der Titel sagt, Cuba, geht es um Kuba. Und zwar wirklich um Kuba. Und zwar ist John Alpert schon in den 70er Jahren zum ersten Mal nach Kuba gereist. Und dann in den, also die Dokumentation ist von 2016 und fängt den Zeitraum von Anfang der 70er bis 2016 ein. Und in dieser Zeit ist er immer wieder nach Kuba gereist. Und was erstmal schon ziemlich faszinierend ist, ist, dass er in den 70er Jahren und danach auch mehrere Male mit Castro dort zu tun hat. Also er war zum Beispiel einer derer, die Castro bei seinem Besuch in New York, als er bei den Vereinten Nationen gesprochen hat, begleitet hat und sowas. Und er hat dann, naja, dann gibt es eben Aufnahmen so von, ja, freundschaftlicher Unterhaltung mit Castro und sowas. Das ist schon, muss man sagen, relativ faszinierend, diese Aufnahmen, die da gerade aus der frühen Zeit entstanden sind. John Alpert ist selbst in den 70ern, ist noch so ein ganz junger Typ, der echt so, also muss man auch so ein bisschen trottelig daherkommt, finde ich zumindest. Und ja, und Castro ist schon überraschend charmant so. Also er kommt wie so ein netter Kerl rüber. Das ist so, ja.
Okay.
Und da ist eigentlich, finde ich, steckt auch schon ein Kern des Problems, den ich mit diesem Film habe wieder. Also der Film insgesamt verfolgt eben dann so die Entwicklung Kubas über die Jahre und Jahrzehnte. Und John Alpert, immer wenn er nach Kuba reist, dann versucht er eben die Leute wiederzufinden, die er beim letzten Mal interviewt hat oder mit denen er gesprochen hat. Und natürlich über die Jahrzehnte kann man dann sagen, okay, das ist ein bisschen wie Freundschaften oder so.
Mhm.
Eben Leute, die er wirklich über einen langen Zeitraum immer wieder besucht, wobei das mit den Freundschaften würde ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil also er nimmt das ganz offensichtlich so wahr, dass er da zurückgeht, dann kommt er irgendwie 7 Jahre nicht, dann geht er wieder dorthin und dann besucht er die gleichen drei alten Männer, die irgendwo auf dem Land mit ihren 2 Ochsen den Acker pflügen und sowas. Und dann hat er eben so das Gefühl, das sind doch Freunde von ihm. Aber ich, also ich war ja vor ein bisschen über einem Jahrzehnt war ich in Kuba und ich kann diese Situation, wo du eben mit jemand ins Gespräch kommst, einfach weil die dich ansprechen oder du eben die dir erstmal sehr interessiert entgegentreten und sowas und wo du dann bei denen auf der Veranda sitzt und so und dann eben, wenn du ein bisschen länger dort bist, dann eben 7, 8, 9 Mal bei denen auf der Veranda sitzt und so.
Mhm.
Also so ähnlich war das bei uns auch. Aber ich finde, daraus dann gleich zu machen, wenn du eben aus den USA kommst oder aus Deutschland oder so, dass das Freunde von dir sind, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen weit gegriffen, weil ich der Meinung bin, dass man trotzdem so wenig Einblick hat in deren Leben und sie so wenig versteht eigentlich. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das auch bei der Dokumentation, also für mich ist es ein bisschen ein Problem, dass er da so für meine Begriffe naiv rangeht, er stellt schon so die Missstände dar. Also er stellt dann eben dar, wie in den 70er Jahren ist erstmal so die Stimmung relativ positiv und hoffnungsvoll ist, weil man eben so an das politische Projekt glaubt und Castro und so. Und dann eben die harten Zeiten, gerade in den 90er Jahren, nachdem eben die Sowjetunion keine Unterstützung mehr, also nicht mehr existiert, deswegen keine Unterstützung mehr aus der Sowjetunion kommt.
Mhm.
Und wie schlecht es den Leuten dann geht und so. Das zeigt er schon alles, aber ich finde, dass es zu wenig reflektiert ist. Also ich finde, ich entnehme dieser Dokumentation, dass John Alpert ein netter Typ ist, mit einer unangenehmen Stimme, muss ich noch dazu sagen. Er spricht, also er ist zwar manchmal schon im Bild, aber in der Regel hält er die Kamera und spricht abwechselnd Spanisch und Englisch. Aber er hat eine unangenehme Stimme, finde ich. Das ist auch ein bisschen ein Problem.
Oh, okay.
Und er, ja, also ich finde einfach insgesamt wird das zu wenig gefasst. Also zu wenig wird reflektiert, was er hier eigentlich zeigt. Auch diese Castro-Szenen sind so, okay, also Castro ist ein netter Typ, offensichtlich. Was machen wir damit? Okay, den Leuten geht's schlecht in den 90er Jahren. Was sagt uns das? Sagt uns das was über das System? Sagt uns was das über die Welt? Was? Also ich finde einfach mit allem, was er da macht, das Material ist durchaus interessant. Aber ich finde, ein intelligenterer Filmemacher hätte damit noch was Besseres gemacht.
Mhm.
Es ist nicht uninteressant anzuschauen und gerade wenn man sich für Kuba interessiert und so, das ist, man sieht da schon was, was einem was bringt. Ich sehe auch gerade auf IMDb hat es 8,2 Punkte. Mir ist das zu positiv bewertet, weil ich finde, ehrlich gesagt, dass er einige Chancen verpasst einfach. Dadurch, dass er meiner Meinung nach die eigentlich uns zu wenig erzählt. Also vielleicht ist es auch dieses Cuba and the Cameraman. Bisschen ist die Frage, wer ist dieser Kameramann? Oberflächlich würde man erstmal sagen, er ist das. Und mehr macht er in gewisser Weise auch nicht. Er geht da halt immer wieder hin und lichtet das ab. Gut, er besucht dieselben Leute. Allerdings auch da ist eben so, okay, dann hat er irgendwie ein Mädchen auf der Straße interviewt. Dann geht er viele Jahre später wieder dorthin und sucht sie und findet sie und kommt dann erstmal da zur Tür rein und fragt sie, erinnerst du dich an mich? Und dann denke ich mir so, wie selbstzentriert kannst du sein als Amerikaner, der da hinkommt, der du damals irgendwie mal ein Mädchen auf der Straße interviewt hast und jetzt davon ausgeht, dass sie sich an dich erinnern müsste und sowas. Das ist echt so, ich weiß nicht, also ich finde einfach, ihm fehlt eine Intelligenz und ein Verständnis dafür, was die Rahmenbedingungen sind und sowas. Ich finde auch, dass er eigentlich unkritisch ist, obwohl er Sachen zeigt, die also wo sozusagen die Kritik offensichtlich ist und sowas. Also nicht uninteressant, aber ich fand es ein bisschen schwierig. Würde mich sehr interessieren, wenn jemand das auch gesehen hat oder sich es anschauen wird, wie da die Reaktion ist. Ich habe das auch mit meinem Filmclub besprochen und da waren die Reaktionen überwiegend sehr positiv. Also da muss man sagen, den meisten hat die Dokumentation sehr gut gefallen.
Mhm.
Ich würde sagen, meine Reaktion war vielleicht unter denen dort die kritischste. Aber okay. Ja.
Und die Sache mit der Stimme und so ist auch da keinem auf die Nerven gegangen, oder?
Ja, doch, das hat schon jemand erwähnt. Und es hat auch jemand erwähnt, dass, was ein bisschen nervig ist, er wechselt so zwischen eben Spanischen und Englischen. Und das ist zum Teil ein bisschen anstrengend, dass er dann eben, also man denkt dann immer so, okay, aber warum spricht er nicht einfach Spanisch mit den Leuten und untertitelt es eben? Ja, aber er hat dann eben häufig so, er spricht mit den Leuten Spanisch, dann wiederholt er es nochmal auf Englisch, dann, also es ist.
Aber das hätte man doch im Schnitt auch lösen können, oder?
Müssen. Ja, eigentlich ja. Ja,
also er hätte ja auch das, was er da mit dem besprochen hat, dann einfach drüber erzählen, wie man das
ja genau.
In ganz vielen Audioformaten im Moment so erlebt. Genau.
Ja, also es ist so, dass in der Regel sind natürlich die Leute, mit denen er spricht, die dann auf Spanisch antworten, die sind dann untertitelt. Ich sehe einfach das Problem nicht. Warum spricht er nicht einfach Spanisch mit denen? Also ist doch vollkommen überflüssig, die Frage auch noch mal auf Englisch in dieser Videosequenz gestellt zu haben. Also
ja, braucht er nicht.
Ja.
Also,
ja.
Also insbesondere sich selber kann er ja synchronisieren, wenn er schon möchte, dass vielleicht die Spanier original klingen, dass man das original hören kann, aus irgendwelchen Gründen.
Ja. Ja, also, weiß nicht, war irgendwie nicht so im Reinen damit, aber sie hat mich trotzdem interessiert. Sie ist relativ lang, ich glaube fast 2 Stunden, aber sie bleibt bis zum Schluss durchaus interessant und es ist schon sehenswert. Also, es ist halt einfach, mein Gott, es nicht so viele haben eben von außerhalb kommend das Land über so einen langen Zeitraum dokumentiert. Das ist schon. Da steckt schon was drin, das ist interessant, sich anzuschauen. Ich finde, es ist nicht perfekt.
Okay.
Ich würde.
Auch hier bietet sich wahrscheinlich wieder an, dass du dir das Material nochmal nimmst und es umschneidest und vernünftig nachvertonst.
Nein, das kann man ja auch nicht. Ich will ja auch gar nicht sagen, also die Sachen, wo ich sage, es ist mir zu unreflektiert, das heißt nicht, dass ich sozusagen die quasi die absolute Weisheit darüber habe und jetzt wüsste, was man da hätte erzählen müssen. Es hätte mich einfach interessiert, mehr zu lernen. Also mir geht's so, da ich das Material anschaue und mich frage, okay, ist es das? Ist das alles, was ich daraus lernen kann? Oder was steht denn da dahinter? Oder was sind denn die Erklärungen dafür? Oder wie kommt's denn dazu? Oder das, was er hier aufnimmt, ist das vielleicht zum Teil ein bisschen problematisch? Wie geht er damit um und sowas? Aber er positioniert sich eigentlich zu nichts. Also es ist so, ja.
Okay.
Ich hätte einfach ein bisschen, ich meine, es ist einfach so, eine Dokumentation ist nie einfach nur objektive Wahrnehmung. Es ist immer Erzählung. Und ich weiß es einfach zu schätzen, wenn ein Dokumentarfilmer diese Aufgabe und Verantwortung auch ernst nimmt und dann eben sagt, es ist hier meine Aufgabe, für den, der den Dokumentarfilm anschaut, sozusagen die Wahrheit zu strukturieren und zu entscheiden, wo der Blick hingeht und zu entscheiden, was dabei ein Stück weit auch rauskommen soll und sowas. Und hier, was ich daraus lese, ist eben, dass das sein Blickwinkel ist, den ich für ein bisschen naiv halte. Das ist nicht ganz uninteressant, weil auch da steckt natürlich was drin, dass du sagst, okay, das ist vielleicht auch so ein Stück weit der Blick von außen, der Blick dessen, der das Land oft besucht hat, aber es im Inneren trotzdem nicht versteht und so. Das ist nicht uninteressant. Auch daraus hätte man was machen können. Also ich will damit gar nicht sagen, dass es unbedingt nötig gewesen wäre, jemand zu haben, der eben die Strukturen komplett durchblickt und alles erklären kann oder so, wenn es überhaupt geht. Vielleicht hätte es schon gereicht, wenn ein bisschen Bewusstsein dafür da gewesen wäre, dass sein Blick eben ein Blick ist, der in gewisser Weise an der Fassade abgleitet. Auch wenn er dahin geht und eben mit den Bewohnern in Havanna in die Hinterhöfe geht und sich anschaut, wie da seit 20 Jahren das Haus zusammenfällt, in dem sie wohnen und sie kein Wasser haben und sowas. Es reicht eben nicht, einfach nur sozusagen den Missstand zu dokumentieren, sondern meiner Meinung nach muss ein bisschen mehr passieren. Aber sehenswert, durchaus.
Okay. Wie wurde im Filmclub, also Filmclub sehr hoch bewertet?
Ja, also ich würde jetzt nicht, die Leute haben jetzt nicht gesagt, irgendwie bester Film aller Zeiten, aber das Feedback insgesamt war schon, sie mochten ihn auf jeden Fall. Ja. Und ich würde so sagen, sehenswert, aber mit Fehlern.
Okay. Keine Punkte.
Muss ja. Ja, ich komm wahrscheinlich irgendwo zwischen 6 und 7 Punkten raus, würde ich sagen. Sowas. Ja, Tendenz Richtung 7 schon, weil das Material ist interessant. Also dieses Castro-Material ist eigentlich erstaunlich.
Okay.
Ja.
Wer sucht eigentlich bei euch im Filmclub die Filme immer aus oder wer wirft die in den Ring?
Wir wählen jede Woche. Und zwar ist es so, dass wir, also es ist ein kompliziertes Prozedere, ist so, dass wir alle 4 Wochen für die kommenden 4 Wochen Themen jeweils für jede Woche festlegen. Und es läuft auch so, dass quasi alle können Themen vorschlagen und dann wird einfach abgestimmt, welche Themen die meisten Stimmen kriegen. Und es kann dann eben sowas sein von, keine Ahnung, Desasterfilm bis Dokumentation oder Oscar-nominierte Drehbücher oder Gott weiß was oder keine Ahnung, feministischer Film oder was auch immer,
ja.
Western. Und dann in der Woche am Sonntag können dann die Leute wiederum Vorschläge machen, welche Filme sie dafür nominieren werden. Und dann wird im Laufe des Tages eben bis Mitternacht wieder gewählt, welcher Film es wird. Und der Film, der die meisten Stimmen hat, der ist Film der Woche. Und wird dann am folgenden Sonntag, wird dann der Diskussionspost reingestellt, wo dann alle eben ihre Meinung äußern können. Was so ein bisschen immer mal ein Thema ist, was zu Unstimmigkeiten führt, ist, dass viele Leute wählen, aber häufig dann von denen sehr viele nicht mit besprechen. Also es ist häufig, das ist ja klar, ich meine, das ist ja eigentlich fast jedem Club dieser Art oder so, dass der Kreis derer, die den Film dann tatsächlich auch rezensieren, ist erstens, sind es häufig die gleichen Leute, weil eben die Leute unterschiedlich stark involviert sind oder auch, weil nicht jedem das irgendwie so ein Kurzreview schreiben ja, jetzt so leicht fällt oder so, oder das so gerne macht und so. Deswegen sind immer wieder die gleichen Leute. Aber häufig sind das gar nicht die unbedingt, die den Film gewählt haben. Und da gibt es immer mal wieder so Diskussionen, ob das nicht, ob man nicht quasi nur wählen sollte, wenn man auch sicher ist, dass man am Schluss mit besprechen wird. Aber auf der anderen Seite, ja, jeder hat so sein Leben und niemand kann vorhersagen, ob, wie die Woche verlaufen wird und so. Insofern,
ja, ist möglich.
Finde ich, ist diese Diskussion einfach müßig. Aber ein paar Mal war es halt auch schon so, dass dann quasi die Leute, die besprochen haben, sich einig waren, dass sie den Film eigentlich nicht hätten sehen wollen unbedingt, den sie jetzt zu besprechen hatten. Naja.
Okay.
Okay. Aber ich finde es dann auch immer so, ist ja nicht das Ende der Welt dann. Und ich meine, niemand muss besprechen. Wenn du das Gefühl hast, ich will das nicht sehen, dann schaust du es halt nicht an.
Guckst ihn dir nicht an.
Aber wenn du jetzt wie ich einer von denen bist, die bisher wenige Wochen ausgelassen haben, dann hast du natürlich auch so einen sportlichen Ehrgeiz. Also ich habe eigentlich bisher nur die Wochen ausgelassen, wo die Filme in Deutschland noch nicht verfügbar waren, also auf legalem Wege. Das passiert natürlich schon gelegentlich mal, weil eben der Großteil von uns in Großbritannien sitzt und dann immer mal Filme vorgeschlagen werden, die es hier noch gar nicht zu streamen gibt. Und dann bin ich natürlich raus.
Oh, okay, das ist natürlich dann schade. Ja.
Dann könnte ich jetzt natürlich, um meinen Score zu verbessern, im Nachhinein dann immer noch doch noch meine Rezension nachliefern oder so. Aber da finde ich es dann die Motivation Monate später auch immer nicht mehr so hoch.
Ja, also, nee, das muss dann nicht sein. Vor allem hat er dann die Rezension von den anderen schon alle gelesen und weiß ungefähr, so der ja, hat immer eine ähnliche Meinung wie ich und dann.
Ja, das mache ich aber in der Regel nicht. Also wenn ich den Film noch sehen will, dann lese ich die Rezension in der Regel nicht.
Ah, okay.
Weil ja ganz klar ist, dass die Rezensionen hemmungslos spoilerific sind, insofern.
Ach so, ja gut.
Ja, also das mache ich nur, wenn ich mir ganz sicher bin, dass ich einen Film nicht sehen möchte. Aber ja, aber unser Filmclub wird jetzt in 2 Wochen, glaube ich, wird er 1 Jahr alt.
Also okay, cool.
Haben wir das erste Jahr durch.
Hast du auch schon mal einen Film vorgeschlagen, der dann gewählt wurde?
Ja, schon öfters mal. Okay. Also ich habe, weiß nicht, ich glaube 5 Mal oder so habe ich wurde mein Film der Woche. Allerdings einmal war es, ich glaube, einmal war es so, dass ihn dann niemand mochte.
Ups.
und manchmal passiert das natürlich auch, wenn alle Leute in der Woche was anderes zu tun haben oder so, dass dann praktisch niemand rezensiert. Das ist natürlich auch immer ein bisschen mies. Also jetzt neulich gab es ein Problem, ist aber kein Film von mir. Da war ein Film nominiert, von dem es eigentlich eine YouTube-Version gab, aber hat sich dann rausgestellt, dass die Qualität unglaublich schlecht war. Und dann hat letztendlich erstmal nur der den Film vorgeschlagen hat, hat eben eine Kritik dazu geschrieben, weil der es auf DVD hatte. Mhm. Und ansonsten niemand. Und ich habe jetzt im Nachhinein noch auf Amazon gebraucht, eine billige Version der DVD gefunden und dann habe ich jetzt eben auch noch eine geschrieben. Aber das heißt, es waren dann nur 2 Leute, die dazu was geschrieben haben. Das ist natürlich ein bisschen traurig.
Okay.
Und es ist auch ein scheiß Gefühl, wenn du einen Film vorgeschlagen hast und alle finden ihn dann echt mies. Und da unsere Idee ja ist, dass wir was schauen, was wir nicht schon kennen und eben vielleicht auch so ein bisschen abseits der Pfade manchmal uns bewegen, wo was wir sonst so anschauen würden, kann es natürlich passieren, dass du was vorschlägst, was dann einfach richtig mies ist.
Ja gut, passiert.
Aber es empfiehlt sich nicht unbedingt, was vorzuschlagen, was du wahnsinnig liebst, weil da ist dann halt echt schon ein bisschen hart zu ertragen, wenn alles scheiße finden. Das gab's auch schon ein paar Mal.
Ja und eventuell sogar Leute, die von denen man was hält.
Ja, genau. Also auf deren Meinung man total viel gibt und so. Ja. Oh. Ja, das war, also einer hatte vor einem Monat oder so hat mal jemand was vorgeschlagen, so ein Geheimtipp, den er total liebt und den mochte wirklich niemand. Das muss man leider echt sagen. Oh. Ja. Das ist hart.
Ja. Ja, gut, also für uns ist es natürlich super, weil wir kriegen immer schöne neue wilde Filme in den Sneakpot rein besprochen. Ja. Weil der Filmclub dich beauftragt. Deswegen, ich finde es gut.
Richtig.
Ja. Jo. Unser nächster Film ist auch aus dem Filmclub oder hast du den so?
Ja, es war tatsächlich auch Film der Woche.
Okay, es geht um Nocturama.
Genau, heißt Nocturama, ist ebenfalls auf Netflix. Diese Woche machen wir echt.
Boah, Netflix ja, komplett. Danach ist aber auch leer.
Ja, wir sind fest in der Hand von Netflix offensichtlich. Ist ein französischer Film aus dem Jahr 2016, wenn ich mich nicht irre.
Hast du jedenfalls reingeschrieben in unser Dokument.
Und eine der Hauptrollen wird gespielt von Finnegan Oldfield, den ich neulich auch erwähnt habe in diesem Film Marvin, war das der Hauptdarsteller auch. Da ich den jetzt schon wieder treffe, hat mich auch überrascht. In dem Film geht es darum, eine Gruppe von jungen Männern und Frauen in Paris legen Bomben dort an verschiedene Stellen, also planen einen größer angelegten oder führen einen größer angelegten Anschlag auf die Stadt aus. Wir sehen sie am Anfang des Filmes, wie sie über lange Strecken mit der U-Bahn durch die Stadt fahren und an verschiedenen Stellen eben ja sich so aufstellen, dass sie die Bombe eben dort positionieren können, wo sie sein soll. Und dann verstecken sie sich in so einem Nobelkaufhaus. Und dann sind eben eine Gruppe von jungen Leuten, die dann eine Nacht in einem Kaufhaus aussitzen. Und dort tun sie dann nicht unbedingt das, was man jetzt vielleicht so erwarten würde für, ich meine, es sind ja Terroristen, nicht wahr? Sondern sie probieren Kleider an und hören Musik und essen alles Mögliche und nehmen Schmuck an sich und, keine Ahnung, toben sich halt im Kaufhaus aus.
Also rauben es aus, oder?
Ja, also ausrauben ist nicht so richtig, sondern es ist eher so, naja, es ist halt so, du bist im Kaufhaus nachts und vertreibst halt deine Zeit und es gibt halt so keine Grenzen. Du machst halt dann so, was dir einfällt und so. Also es geht jetzt weniger darum, dass sie sich bereichern wollen oder sowas, sondern eher so, du kannst machen, was du willst. Du bist sozusagen alleine da und ja, kannst du halt. Machst du dann halt auch. Und der Film ist, also über die Handlung kann ich auf keinen Fall auch nur ein bisschen mehr verraten. Ist ein ganz, ganz komischer Film, weil erstmal ist es so, dass du, okay, du folgst denen, wie sie ihre Bomben da pflanzen. Mhm. Du, natürlich versuchst du so zu verstehen, warum machen die das? Was ist die Motivation? Wie gehört diese Gruppe zusammen? Die sind so eine zusammengewürfelte Gruppe von außerordentlich fotogenen, jungen, multikulturellen Parisern. Und das alles bleibt sehr unklar. Es bleibt sehr unklar, was ist genau der Hintergrund, was ist genau die Motivation. Die Einzelcharaktere lernst du zwar so ein Stück weit kennen, aber verstehen lernst du sie auch nicht.
Mich erinnert das an irgendein Buch von Bret Easton Ellis. Also vielleicht bin ich da auch komplett falsch. Auch irgendwelche, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es heißt und kann nur noch.
Ja, das wäre jetzt echt interessant, weiß ich nicht.
Sagen, ich versuche das jetzt mal gleich rauszufinden, aber ich meine auch, läuft der irgendwie Terroristen hinterher durch die Stadt und es explodiert alles, aber er ist halt die ganze Zeit so drauf und die sind eben auch da als Models und shooten irgendwelche Sachen und dann explodiert wieder irgendwas und jedenfalls komplett durchgedreht.
Also das klingt sehr passend. Ich kenne das nicht, aber
ist das Glamorama?
Wirklich? Das wäre ja natürlich, wo der Film Nocturama heißt, wäre natürlich außerordentlich überzeugend, diese Parallel. Naja, keine Ahnung, das wäre hochinteressant. Also hier ist so, es bleibt einfach sehr, sehr vieles an diesem Film bleibt sehr unklar und ehrlich gesagt ist auch vieles davon dann sehr langweilig. Diese Personen öden dich an und sie sind eigentlich nicht interessant und es ist nicht packend in keiner Form. Es ist allerdings so, also ich muss sagen, als ich den Film fertig geschaut habe, dachte ich mir erst so, also was für ein Mist. Inzwischen bin ich aber gar nicht mehr so sicher, ob das nicht vielleicht genauso gedacht ist. Also ob es nicht so ist, dass der Film uns das genau das zeigen will, was das sozusagen die Lehre dieser Persönlichkeiten ist. Eben sozusagen der Teenage-Terrorismus von Konsum Zombies, wenn man so will. Ich finde auch diese, weißt du, ist diese, dass sie in diesem Kaufhaus sind, hat mich auch an diesen einen Romero erinnert mit den Zombies, wo sie auch im Kaufhaus sind. Also man hat das Gefühl, der Film ist so überlagert von verschiedenen Referenzen, deswegen würde es mit Bret Easton Ellis auch ganz gut passen. Es ist auch so ein Stück weit, ist auch da Breakfast Club drin. Also so
okay.
Breakfast Club im Kaufhaus. So.
Mhm.
Und eben letztendlich würde ich nicht ausschließen, dass dieses angeödet sein, was ich verspürt habe, genau die Emotion ist, die der Film erzeugen soll. Also ich bin wirklich unentschlossen, ob der Film nicht gut ist oder wirklich schlau. Ich weiß nicht.
Ach so. Aber, aber das ist ja auch, das ist ja, also jedenfalls ging es mir so bei dem einen oder anderen Bret Easton Ellis Buch, dass man da auch so den Eindruck hatte, ist es jetzt klug, was er gerade tut? Oder langweilt er mich einfach und ich raff's nicht? Oder was ist hier eigentlich? Ja. Und das wäre ja hier dann auch sehr ähnlich.
Genau. Also, ja, ich bin von dem Film irgendwie, es war auch so, also die unmittelbare Reaktion, nachdem ich ihn geschaut habe, war so angeödet sein. Und dann aber ist er irgendwie doch, also habe ich dann doch mehr drüber nachgedacht, als man so erwarten würde nach dieser Reaktion. Und deswegen bin ich inzwischen, und ich eben auch in die Diskussion auch mit den Leuten im Club war sehr interessant dazu, weil von allen kam erstmal auch so diese Reaktion, so ungefähr was für ein Mist. Und dann war die Diskussion aber gar nicht so uninteressant, weil man irgendwie, weil viele sich dann irgendwann so unschlüssig waren, ob er vielleicht nicht so dumm ist, wie man denkt. Erstmal so.
Okay.
Und dann, das ist natürlich dann auch so, okay, ist das so Filmclub für Fortgeschrittene, dass du einen Film mies findest, aber dann mehr oder weniger zu dem Ergebnis kommst, weil er mies ist, ist er genial oder so, sowas in der Art. Das ja. Genau macht ihn zu einem Meisterwerk oder so. Kann man natürlich auch sagen, okay, Bullshit, ich will einfach gut unterhalten werden und gib mir nicht so einen Quatsch. Aber ich bin nicht ganz sicher, dass es nicht doch ein schlauer Film ist irgendwie. Aber ich fand ihn öde. Daran führt kein Weg vorbei.
Wie lang ist der?
Ach, ja, ich glaube,
es sind 10.
Genau. Also jetzt auch deutlich zu lang. Aber wie
Warte
gesagt,
mal.
Am Schluss.
Die machen, die planen ja. Bomben und dann verstecken sie sich im Kaufhaus.
Genau.
Und dann kannst du nicht mehr viel sagen.
Nee.
Oh ja. Also entweder fahren sie danach durch die ganze Stadt oder es wird ganz schön öde. Ich sehe das Problem.
Also der Film fühlt sich auch doch deutlich zu lang an, aber selbst da bin ich mir inzwischen nicht mehr sicher, ob das nicht ein gewollter Effekt ist. Also ich bin in meiner Urteilsfähigkeit vollkommen verunsichert. Insofern auch hier der Aufruf an Hörer, die sich so, die sozusagen mutig sind und sich auf dem Öden eventuell aussetzen.
Traut euch!
Ich hätte gerne Hilfe dabei, zu einem Urteil über diesen Film zu kommen. Allerdings, ich habe die Vermutung, dass jemand, der ihn sich einfach nur so anschaut, wahrscheinlich nicht zum Schluss kommt, dass er schlau ist. Ich habe schon das Gefühl, dass das was damit zu tun hat, also auch mit unserem Format, so dass eben man schaut einen Film und man weiß, man wird so ein bisschen wie bei uns beim Sneakpot eben auch, man weiß, man wird hinterher drüber sprechen und in gewisser Weise auch seine Position verteidigen müssen oder man muss sich eben positionieren.
Mhm.
Und ich finde, dass man dann einfach anders an den Film rangeht und sozusagen andere Potenziale für möglich hält, als wenn man einfach nur sagt, ich klicke da heute Abend mal drauf und dann habe ich mich 2 Stunden gelangweilt und ja, wie wahrscheinlich ist es dann, dass du dann noch 3 Wochen später drüber nachdenkst, ob es vielleicht ein ganz schlauer Film war, also.
Ja, gut, ja. Ja, ja, das stimmt, das ist natürlich schon was anderes, klar.
Ja. Hm. Ja, also, gut.
Ach, ich habe ein bisschen Angst vor dem Film, aber irgendwie interessiert er mich auch.
Ich weiß nicht, ob er dir gefallen hat.
Ja, ich glaube, es ödet mich dann halt doch zu schnell an und dann denke ich mir wieder, oh Gott, nee, komm, geh weg. Lass mich in Frieden.
Ja.
Ich
guck jetzt was anderes. Ja.
Ja.
Also, es war eine interessante Erfahrung. Eine interessante, etwas öde Erfahrung. Mit faszinierenden Sekundäreffekten. Aber wie viel davon wirklich beim Film liegt, bleibt euch überlassen zu bewerten.
Mhm. Also, Nocturama. Jeder für sich, wie er mögt. Gut, das bringt uns auch direkt zur nächsten Kategorie. Nicht Kategorie, zu unserem nächsten Thema. Ich habe es mal Earth Groupies genannt. Denn es geht mal wieder um die ESA.
Ach so, ich dachte jetzt hier, wir sind bei Flat Earth und sowas.
Bei was?
Bei Flat Earth.
Oh, nee, da sind wir Oh, ganz wissenschaftlich gesehen ganz andere
Sachen. Ganz am anderen Ende des Spektrums.
Okay. Genau, ja, ja. Wie vor, nicht vorhin, vor ein paar Tagen jemand gesagt hat, dann machen wir spontan eine 380-Grad-Wendung und dann geht's weiter. 308, ja gut.
380 Grad, naja, immerhin bist du ein bisschen,
genau.
bisschen hast du ein bisschen deine Richtung verändert.
Bisschen vom Kurs. Aber wenn das so jemand, weißt du, mit Überzeugung sagt, 380, du in deinem Kopf so, 80 ist richtig, okay, wird schon, nee, warte, hä? Nee, oh, ah, Blödsinn. Ja, jedenfalls, es geht mal wieder um die ESA. Ich habe ja vor anderthalb Jahren mal über den Start von dem Sentinel-2-Satelliten gesprochen. Der Christoph vor 3-4 Monaten vom Start von Sentinel-3. Und die ESA hat jetzt wieder aufgerufen, dass man sich doch wieder bewerben kann. Sie würden jetzt den EOLUS starten. Das ist ein, ja, nicht Wettersatellit, aber das ist ein Windbeobachtungssatellit. Der fliegt ein bisschen tiefer als die anderen und hat so einen Lasermesser und kann dann per Doppler-Effekt, also er hat einen Laser, den er nach unten schickt und dann empfängt er die zurückkommenden Strahlen mit so einer Satellitenschüssel, wenn ich das richtig verstanden habe. Und aufgrund des Doppler-Effekts kann er Wind und Wolken und Luftzustand und noch irgendwas messen. Das ist eines der modernsten Geräte, die sie im Moment im Bau haben. Den Satelliten haben sie jetzt gerade schon nach Korun verschifft. Und am 21. August wird es da gestartet. Also wird der Satellit wieder mit einer Vega gestartet. Und man kann sich eben noch bis zum 31. Juli, das ist jetzt noch eine Woche, bei der ESA direkt bewerben. ESA-Webseite und dann EOLUS oder Earth Groupies oder Social Space einfach mal suchen. Sonst auch im Sneakpot oder mir auf Twitter folgen. Ich habe das jetzt auch gerade nochmal vertwittert und den Sneakpot einfach retweeten lassen. Also wenn da einer von euch Lust hat, ich gucke dich an, Dennis, du hast ja im Kommentaren geschrieben, dass du das so spannend findest. Falls du die Chance hast, bewirb dich. Das kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein so unfassbar cooles Event. Ich hoffe natürlich, dass ich wieder genommen werde, aber man weiß es nie. Christoph hat sich auch beworben. Ja, mal wieder zur ESA reiten. Was erzähle ich denn hier für einen Quatsch? Ja.
Sehr gut.
Wo ich
irgendwann jetzt, kriegen wir einen von euch doch noch ins All geschossen.
Ich würde ja sofort fliegen. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Sind wir
nein, so leider.
Also,
ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Es war doch jetzt neulich, gab es doch mal im Lotto 90 Millionen zu gewinnen. Ich glaube, wenn man die gewinnt, dann kann man sich sowas kaufen. Okay. Bei den Russen irgendwie, ich glaube, zwischen 20 und 30 Millionen kostet ein Mitflug. Sollte überlegen, ob es dir das wert ist. Aber wenn man 90 hat, ein Drittel vom Gewinn ausgeben. Ah ja, gut. Ich habe aber nicht Lotto gespielt, deswegen konnte ich auch
gar nicht. Ich wollte gerade fragen.
Nicht gehen. Nee,
das also die Chance war gleich null.
Ja, war schon eher übersichtlich. Ja. In der letzten Sendung habe ich über mein Problem mit den DVDs gesprochen. Da warst du zwar nicht dabei, aber die Hörer ja, dass ich nämlich meine DVDs versuche irgendwie zu digitalisieren und sie auf meinem Fernseher angucken zu können, ohne eben meine DVD-Player zu haben, wo ich dann die besagten DVD oder Blu-ray einlegen muss. Da kamen in der letzten Woche es kamen Kommentare. Da waren echt sehr viele wertvolle Tipps dabei. Zwei von den Kommentaren hat es leider direkt nach dem Kommentieren gefressen, aber die habe ich jetzt auch wieder freigelassen und da auch schon noch mal was zugeschrieben. Aber ich finde es echt total cool. Ich freue mich immer, wenn wir Kommentare bekommen zu Themen, die wir hier diskutieren. Also heute vielleicht die Filme oder auch zum Filmclub oder auch zur ESA. Also wenn ihr euch da bewerben solltet.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich habe doch jetzt neulich so eine E-Mail bekommen, die sich noch auf meine Besprechung von Valerie im letzten Herbst bezogen hat und so. Und das fand ich angenehm, weil ich bei diesem Film irgendwie, das war ja so tschechische neue Welle der 70er Jahre und sowas. Und wenn ich sowas bespreche, bin ich halt immer nicht so sicher, ob da nicht alle direkt sagen, okay, interessiert mich das? Nein.
Insofern
immer schön, wenn mal jemand sagt, das hat mich besonders interessiert. Da freut man sich.
Ja.
Ja.
Wo wir gerade dabei sind, uns zu bedanken, wir haben heute, also ich jedenfalls auf meiner Seite, spontan kurz vor der Sendung noch alles umbauen müssen. Irgendwie hat mein Computer angefangen zu spinnen und die Festplatte aus irgendeinem Grund vollgeräumt. Ich weiß noch nicht genau, was da passiert ist. Und so musste ich dann schnell hier zu dem anderen Computer sprinten und dort mein Aufnahmegerät anschließen und eben auch unsere Aufnahmesoftware. Also wir nehmen mit Reaper auf, das ist so ein Digital Audio Workstation, also einfach Software, die das so, die Audio Software bearbeiten kann, und da haben wir das Ultraschall-Plugin installiert. Das wird hier von der deutschen Podcaster-Community, und zwar vom, ich weiß seinen Namen leider gerade nicht, kriege ich gleich raus. Nee, ich weiß es nicht. Und Ralf Stockmann, gemacht, und das eben. Also ich hatte irgendwie noch 5 oder 8 Minuten Zeit, bis wir besprochen hatten, dass wir jetzt aufnehmen würden. Und ich habe es halt irgendwie mit 2 Minuten Verspätung geschafft, die Software zu installieren, das Plugin zu installieren und eine Verbindung mit der Claudia herzustellen. Und das finde ich echt cool. Also wenn einer von euch Interesse hat, dann doch irgendwann mal einen Podcast zu machen und was aufzunehmen und so weiter, schaut euch unbedingt Ultraschall an, schaut euch Sendegate an, da wird alles erklärt. Also Sendegate kann man auch googeln, das ist so ein Forum, Podcaster-Forum, auch total super, super nette Leute drin, und die helfen einem total. Und eben, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, Reaper und Ultraschall zu installieren, dann ist es halt auch klack, klack, und dann ist es fertig, und der Rest funktioniert hinterher. Also lohnt sich auf jeden Fall, und ja, danke ans Ultraschall-Team, das ist echt geil. Und so einfach. Das ist wirklich cool. Installieren, noch das andere installieren, draufschieben, neu starten, fertig. Also nur die Software, nicht den Rechner. Ja, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, weil man denen einfach nicht oft genug danken kann. Und anderen davon erzählen. Ja.
Sehr gut.
Du zeichnest dich ja nicht mit Ultraschall auf, oder?
Nein.
Du nimmst, was nimmst du?
Audacity.
Ah, Audacity. Ah ja, stimmt. Ja, das ist so das andere, was man empfiehlt oder was oft empfohlen wird. Wenn man gefragt wird, so, hier, du machst einen Podcast, was muss ich denn dann nehmen? Ja, so, haben wir noch Themen?
Nein.
Nein.
Ich bin übrigens dem gerade nochmal nachgegangen mit dem Glamorama, und das hat tatsächlich gestimmt.
Echt?
Dass es diese Models turned terrorists sind. Das finde ich jetzt wirklich interessant. Dem muss ich nochmal nachgehen. Ob es da, also ich meine, das ist ja schon, da der Film Nocturama heißt, dass es da einen Bezug gibt, ist ja relativ wahrscheinlich. Ich muss sagen, bin erstaunt, dass das in der Diskussion niemand angebracht hat.
Ich habe auch auf beide Webseiten geguckt, sowohl von Glamorama als auch von Nocturama, aber ich habe keinen Verweis gesehen.
Nee, also ich bisher auch nicht. Aber das passt natürlich schon ziemlich gut zusammen. Also, ja. Sehr interessant. Siehst du? Und von dir. Der
sich nichts merken
kann. Literaturhinweis kam von Stefan.
Ja, erstaunlich.
Unser Literaturexperte.
Muss ja.
Hervorragend. Gut. So, nachdem wir mit unserem umfassenden Wissen geglänzt haben heute, in alle Richtungen, war's das, glaube ich, oder? Oder kommt noch was?
Ich kann nicht mehr, nee.
Gut.
Aber ich glaube, wir haben auch alles.
Nächste Woche ist alles ein bisschen anders, weil wir alle im Urlaub sind, aber ihr werdet trotzdem was aufnehmen.
Genau. Irgendwie kriegen wir eine Sendung gesendet.
On the road, sozusagen.
Ja.
Sehr gut. Wo geht's denn hin in den Urlaub?
Nach Holland.
Schön.
Ja.
Sehr schön.
Details erzähle ich dann nächste Woche.
Sehr gut.
Ich weiß nämlich noch gar nicht so viel. Ja, und du?
Ins feindlich-bayerische Nachbarland. Ja, wir fahren mal
zum
wieder
Christoph?
Nach Südbayern.
Nee.
Nein. Wir fahren mal wieder in den bayerischen Süden, wie ja sowieso gerne, aber zugegebenermaßen im politischen Klima heutiger Tage steht Bayern nicht ganz oben auf der Liste der Orte, die ich besuchen möchte, aber wir versuchen da politisch auf Durchzug zu schalten und
ja.
ja, haben immerhin die Hoffnung, dass wir dem Herrn Seehofer nicht begegnen. Insofern.
Ja, gut. Das lassen wir mal sein.
Richtig.
Ja. Gut. Dann bis nächste Woche. Also nicht dann wir beide, bald. Aber wir beide in zwei oder drei.
Genau. Ja. Genau. Schönen Sommer weiterhin, ihr Lieben.
Genau. Schwitzt schön. Tschüss.
Furchtbar. Tschüss.